Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Heute befassen wir uns intensiv mit chirurgischen Behandlungsoptionen bei therapieresistenter Epilepsie. Wusstet ihr, welche Bedeutung dem sogenannten epileptogenen Fokus zukommt und wie dessen Identifikation sowie Lokalisation geschieht, um überhaupt operieren zu können? Und wie schafft man es bei der Epilepsiechirurgie, wichtige Funktionen wie zum Beispiel Sprache und Motorik nicht zu beeinträchtigen? Heute zu Gast bei mir sind Dr. Martin Hirsch und Dr. Christian Scheiwe, Oberärzte am Epilepsiezentrum der Klinik für Neurochirurgie des Universitätsklinikums Freiburg. Von den Voraussetzungen für eine Operation, der prächirurgischen Diagnostik einschließlich invasiver Methoden hin zur Operation und darüber hinaus erhalten wir heute verständlich erklärt Expertenwissen aus erster Hand, welches die Epilepsiechirurgie auf den Punkt bringt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Herr Dr. Hirsch, lieber Herr Dr. Scheiwe, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über Epilepsiechirurgie sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Hallo. Guten Tag.
Herr Dr. Hirsch, erinnern Sie sich denn an einen besonders herausragenden Fall mit einem besonderen Leidensdruck, der chirurgisch erfolgreich behandelt werden konnte?
Ja, das ist, denke ich, ein guter Einstieg in die Thematik, wenn man das so ganz plastisch sich vor Augen führt anhand eines besonderen Falls. Der Fall einer jungen Frau, 20 Jahre alt, ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Sie hat einen Epilepsiebeginn im 10. Lebensjahr und sie hat eine ganz eindrückliche Anfallssemmelogie, also die Art, wie die Anfälle klinisch ablaufen. Dazu sagen wir Semmelogie. Zunächst begann es damit, dass sie unwillkürlich eine Augen- und Kopfwendung nach rechts hatte. Das wurde noch nicht als sehr beängstigend empfunden, aber es war unwillkürlich und wiederholte sich mehrfach am Tag. Die Diagnose einer Epilepsie dann folgte wenige Monate später, als diese einleitende Symptomatik mit so einer unwillkürlichen Augen- und Kopfversion nach rechts in einen generalisierten tonisch-klonischen Anfall mündete. Dies wiederholte sich dann immer wieder. Das war die Diagnose einer Epilepsie, die seitdem fortbestand. Die Patientin hat das mehrfach täglich gehabt, diese unwillkürlichen Augen- und Kopfbewegungen nach rechts. Das war lästig und einschränkend genug. Hinzu kam, dass sie bis zu mehrfach pro Woche auch diese sekundär generalisierten tonisch-klonischen Anfälle hatte, also früher Grand Mal genannt, die Maximalvariante eines epileptischen Anfalls. Das hat sie gehabt, trotz vielfacher Versuche, sie medikamentös gut einzustellen. Und es hat entsprechend einige Jahre gedauert, bis die Patientin zu uns ans Epilepsiezentrum gekommen ist.
Wenn wir gleich mal dabei bleiben, welche Patienten sind denn überhaupt für die Chirurgie geeignet? Also wann macht es Sinn, darüber nachzudenken und welche Rahmenbedingungen sollten dafür auch stimmen?
Ja, vor allen Dingen geht es uns natürlich um die schwer behandelbaren Patienten. Epilepsie ist eine häufige Diagnose. Einer von 100 Menschen leidet an einer Epilepsie, so grob geschätzt. Das sind die Daten zur Prävalenz. Zum Glück sind die allermeisten Patienten auch gut behandelbar. Das bedeutet, wir kriegen die Patienten dauerhaft, also im besten Fall für immer, ein Leben lang, mit einer anfallsupprimierenden Medikation komplett anfallsfrei. Sie können ihr Leben weitgehend ohne Einschränkungen führen mit einem Medikament, was sie dauerhaft nehmen müssen. Wir haben das Problem der Pharmakoresistenz in einer Minderheit der Patienten, und zwar ungefähr ein Drittel aller Epilepsie-Patienten erweist sich im Verlauf als pharmakoresistent. Das bedeutet, dass wir mit Medikamenten nicht weiterkommen, dass wir keine komplette befriedigende Anfallskontrolle erreichen können. Es reicht aber nicht nur, ein Medikament oder einen einzigen Wirkmechanismus auszuprobieren, denn wir haben eine ganze Palette an verschiedenen Medikamenten zur Behandlung der Epilepsie mit ganz unterschiedlichen Wirkansätzen. Deswegen haben die Fachgesellschaften im Jahr 2010 eine ganz offizielle und gut anwendbare, verständliche Definition zur Pharmakoresistenz herausgegeben. Man muss, um das Kriterium der sogenannten Pharmakoresistenz zu erfüllen, mindestens 2 Medikamente zur Behandlung der Epilepsie ausdosiert haben. Und zwar müssen das Medikamente sein, die adäquat, also passend zu der Epilepsie sind und die gut genug verträglich sind, so dass man auch den Dosisspielraum eines solchen Medikamentes ausschöpfen kann. Bedeutet konkret, dass wenn man ein Medikament in einer ganz niedrigen Dosierung schon nicht verträgt, dann kann man nicht sagen, dass man dagegen pharmakoresistent ist, weil man darunter noch Anfälle hatte. Denn, da sagen wir Epileptologen zu, viel hilft viel, wir müssen die Dosis steigern, wenn Patienten unter einem Medikament Anfälle haben, bis zur Anfallsfreiheit oder bis zu der individuellen Nebenwirkungsgrenze, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Und idealerweise kombiniert man zwei verschiedene Wirkmechanismen oder alternativ, man setzt sie nacheinander ein, die Medikamente mit unterschiedlichen Wirkmechanismen. Wenn Patienten diese gut genug vertragen und wir diesen Dosisspielraum ausschöpfen, dann und immer noch Anfälle auftreten, behindernde Anfälle, die zu Leidensdruck führen, dann sprechen wir von der Pharmakoresistenz. Diese kann relativ schnell geprüft werden, je nach der Anfallsfrequenz, Anfallshäufigkeit unserer Patienten von Beginn an, kann man das relativ schnell dann testen, ob so ein Patient auf eine Medikation gut anspricht oder pharmakoresistent ist. Es ist so auch vorgesehen in Leitlinien, dass man zwei Medikamente nimmt. Manchmal gibt es da so ein bisschen Verwirrung im niedergelassenen Bereich. Kann das sein, dass ein Neurologe zwei verschiedene Substanzen ausprobiert hat. Wir sehen dann aber, dass zwei ziemlich vergleichbare oder fast identische Wirkmechanismen, sogenannte Natriumkanalblocker, werden zum Beispiel häufig eingesetzt, ausprobiert wurden und dass man nicht verschiedene komplementäre Wirkmechanismen ausprobiert hat. Das ist weniger erfolgsversprechend, wenn man mit gleichen, identischen Wirkmechanismen von zwei verschiedenen Medikamenten arbeitet, als wenn man völlig unterschiedliche komplementäre Wirkmechanismen nacheinander oder in Kombinationstherapie ausprobiert. Man muss also diese Pharmakoresistenz auch ziemlich systematisch prüfen unter Berücksichtigung solcher Aspekte wie Wechselwirkung, Wirkmechanismen etc.
Kann man denn sagen, dass alle schwer behandelbaren Epilepsiepatienten für eine Chirurgie, für einen chirurgischen Eingriff geeignet sind?
Das ist so eine Aussage, dass alle schwer behandelbaren Epilepsiepatienten chirurgisch gut behandelt werden können, ist leider nicht zutreffend. Epilepsiechirurgie ist ein sehr spezielles Fachgebiet und man muss sehr genau festlegen, um was für eine Art von Epilepsie es sich handelt. Wir sprechen da von Epilepsie-Syndromen. Viele Dinge sind ganz einfach einzuschätzen und man kann bei vielen Patienten schon auf den ersten Blick unterscheiden, ob es sich um eine fokale Epilepsie handelt oder eben um eine andere Art von Epilepsie, eine genetische Epilepsie. Dazu komme ich gleich. Verständlicherweise kann nur eine fokale Epilepsie, bedeutet, es gibt einen Fokus im Gehirn, chirurgisch behandelt werden. So ein Fokus lässt sich manchmal sehr einfach identifizieren, ist gleich sofort klar, wenn wir ein MRT vom Kopf machen und da sehen wir zum Beispiel einen gutartigen Tumor, eine Gefäßfehlbildung. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Krankheitsbilder, Pathologien des Gehirns, die eine fokale Epilepsie verursachen können. Fokal, Fokus, wir müssen es identifizieren können. Idealerweise anhand eines MRTs, welches auch gut genug sein muss, nach einem sogenannten Epilepsie-Protokoll, damit wir auch subtile Veränderungen sehen können. Manche Veränderungen sieht man wirklich erst auf hochauflösenden, speziellen MRT-Sequenzen. Aber die sieht man oft deutlich und klar. Und das passt dann oft auch zu den Anfallssymptomen, die die Patienten haben. Das korreliert ganz gut. Und wenn wir so eine gute Konkordanz haben, wenn alles gut passt, Symptome, erste Symptome im Anfall und eine fokale Läsion, ein Fokus im MRT, dann sind wir uns von vornherein sicher und können von vornherein gut planen und abschätzen, ob eventuell ein epilepsiechirurgischer Eingriff in Frage kommt. Es gibt jedoch auch eine Gruppe von sogenannten genetischen, generalisierten Epilepsien, früher haben wir das idiopathisch genannt. Genetisch in diesem Fall ist etwas irreführend als Begriff, weil das ist keine klassische Genkrankheit. Die gibt es auch bei Epilepsien, das ist ein mittlerweile weites Feld. Aber viele unserer Patienten haben solche genetisch generalisierten Epilepsien, ohne dass man ein klares Gen dafür gefunden hat, welches diese Erkrankung verursacht. Es ist so ein polygener Vererbungsmodus. In der Familie sind solche Epilepsien etwas häufiger bekannt. Da findet sich kein Fokus. Da weiß man von vornherein, es gibt in der Tiefe des Gehirns solche Schaltzentren, die dafür verantwortlich sind, dass die Kammschwelle plötzlich herabgesetzt wird und man dann einen Aussetzer hat, eine sogenannte Absence oder gleich einen solchen generalisierten tonisch-klonischen Anfall. Da gibt es oft auch von vornherein Klarheit anhand eines EEGs und wir wissen, solche Patienten, auch wenn der Verlauf pharmakoresistent ist, eignen sich von vornherein auf keinen Fall für einen epilepsiechirurgischen Eingriff. In manchen Fällen ist das gar nicht so trivial, das zu unterscheiden. In einer Ambulanzsituation oder beim niedergelassenen Neurologen gibt es durchaus Fälle, die schon zu Beginn Schwierigkeiten bereiten in der differenzialdiagnostischen Einordnung des Epilepsie-Syndroms. Dann muss man eine etwas kompliziertere Diagnostik machen an einem Epilepsiezentrum inklusive Bildgebung und Langzeit-EEG-Ableitung, Langzeit-Video-EEG-Ableitung. Erst dann sieht man unter Umständen, um welche Art von Epilepsie es sich handelt. Ob sich anhand des EEGs zum Beispiel ein Fokus abbildet oder eben nicht. Wenn das MRT unauffällig ist bei Patienten, bereitet das von vornherein etwas mehr Schwierigkeiten, diagnostisch, differenzialdiagnostisch. Aber es gibt eine Vielzahl von Patienten und unser Fall, den ich von zu Beginn präsentiert habe, wird das später noch verdeutlichen. Den Fall werden wir noch etwas ausführlicher besprechen. Es gibt viele Patienten, die haben einen klaren Fokus und eine fokale Epilepsie, ohne dass wir im MRT eine Läsion sehen. Da sind die Patienten, die eine größere Herausforderung darstellen für die Syndromdiagnostik, Syndromeinordnung und dann auch später für die Fokuslokalisation und für die Beurteilung diesbezüglich, ob Epilepsiechirurgie in Frage kommt.
Wie lange dauert es denn in der Regel, bis Patienten den Weg in ein epilepsiechirurgisches Zentrum finden? Würden Sie sagen, das dauert generell zu lange? Kommen sie zu spät? Was kann man da sagen? Welche Zeit verstreicht da in Deutschland oder auch in Europa in der Regel?
Das ist in der Tat erstaunlich, wie lange es dauert. Wir haben in Deutschland, auch in Europa, eigentlich eine ganz gute Infrastruktur. Es gibt mehrere Epilepsiezentren, auch Zentren, die prächirurgische Epilepsiediagnostik und auch Epilepsiechirurgie anbieten. Dennoch ist es so, dass es gibt Erhebungen aus unserem Zentrum, dass die Latenz, also die Dauer von Diagnosestellung und auch schon Etablierung des Kriteriums Pharmakoresistenz ziemlich lang ist. Man sagt, dass es ungefähr 13 Jahre im Durchschnitt dauert. Es hängt so ein bisschen davon ab, von der Ätiologie, also von der Art der Epilepsie. Die Patienten, die einen klaren Tumor zum Beispiel haben, die kommen etwas schneller in epilepsiechirurgische Zentren, aber auch dort dauert es bis zu 10 Jahre, bis ein solcher Patient erstmalig prächirurgisch abgeklärt wird. Über alle verschiedenen Epilepsiearten hinweg kann man sagen, dass es heutzutage ungefähr 13 Jahre dauert, bis Patienten den Weg finden in ein epilepsiechirurgisches Zentrum, bis sie vernünftig diagnostiziert werden. Das ist erstaunlich, bemerkenswert und auch als nicht so positiv zu bewerten. Denn man kann bei manchen Patienten schon innerhalb von 1-2 Jahren sagen, ob sich eine Pharmakoresistenz zeigt. Wir hören das von unseren Patienten auch, dass sie oft einen langen Leidensweg haben, über Jahre. Die Patientin, die ich am Anfang präsentiert habe, die hat 10 Jahre lang unkontrollierte, auch generalisierte, große, sie gefährdende Anfälle gehabt, bis sie den Weg fand zu einem prächirurgischen Zentrum, zur prächirurgischen Diagnostik. Und das entspricht ungefähr so dem Durchschnitt. Man hätte bei ihr, wenn man den Verlauf sich retrospektiv anschaut, auch binnen 1-2 Jahre bereits dieses Kriterium der Pharmakoresistenz als erfüllt sehen können und sie dann bereits dann im Kindesalter, damals war sie noch 10, 11, 12, zuweisen können zu einem prächirurgischen Zentrum. Das ist wichtig. Gerade bei Kindern ist die schulische, die kognitive, emotionale Entwicklung oft sehr stark geprägt durch epileptische Anfälle. Also das gilt das Gleiche für Kinder wie auch für Erwachsene. Man sollte schnell zuweisen, direkt, wenn 2 Medikamente vernünftig ausdosiert, gut verträglich angewandt wurden, bedeutet in allermeisten Fällen, das bleibt erstmal ein ambitioniertes Ziel, sollte es weniger als 5 Jahre sein, bis die Patienten zu einem Zentrum zugewiesen werden.
Welche Untersuchungsmethoden stehen denn in der Ambulanz erstmal orientierend zur Verfügung und was beinhaltet dann auch die fachgerechte stationäre Abklärung in einem chirurgischen Zentrum?
In der Ambulanz haben wir erstmal etwas limitierte Methoden. Da sind wir nur darauf angewiesen, über ein EEG von einer Dauer von 20 Minuten auszuwerten. Man kann diese EEGs immer wieder wiederholen und Provokationsmethoden anwenden, wie Schlafentzug. Wenn die Patienten müde sind, schlecht geschlafen haben, dann kann so eine EEG aussagekräftiger sein in Bezug auf epileptische Aktivität. Aber wir haben diese sogenannte Ruhewach-EEG in der Regel 20 Minuten andauernd. Provokationsmethoden, Hyperventilation, Fotostimulation können uns da ein bisschen mehr Aufschluss geben. Aber es ist ein sehr kurzer, das ist eine kurze Dauer, ein kurzer Abschnitt des Gesamttages. Wenn Patienten einen sehr aktiven epileptischen Fokus oder grundsätzlich eine sehr aktive Epilepsie haben, kann manchmal so ein EEG schon sehr aufschlussreich und wegweisend sein. Wir haben in der Ambulanz oder im ambulanten Sektor die Möglichkeit, ein MRT vom Kopf zu machen, habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist eigentlich schon so die Basisdiagnostik. Viel mehr an epileptologischer Diagnostik kann man ambulant nicht organisieren. Oft sind die MRTs beim niedergelassenen Neurologen von nicht ganz guter Qualität, manchmal auch von schlechter Qualität. Grobe Veränderungen, Tumore, große Läsionen, einen großen Fokus kann man oft schon erkennen, aber wie schon vorhin erwähnt, nicht immer. Wenn die ambulante Diagnostik bereits schon aufschlussreich ist und wir das Kriterium der Pharmakoresistenz haben, können wir die Patienten schon über eventuelle Chancen eines und Möglichkeiten eines epilepsiechirurgischen Eingriffs gut beraten. Aber jeder Patient, auch wenn von vornherein alles klar zu sein scheint in der ambulanten Diagnostik, muss dann eine sogenannte prächirurgische Epilepsiediagnostik durchlaufen. Das ist ein stationärer Aufenthalt bei uns, standardisiert, Dauer mindestens 2,5 Wochen. Die Bildgebung ist ein wichtiger Bestandteil, die optimale hochauflösende MRT-Bildgebung des Kopfes. Das Kernstück dieser prächirurgischen Abklärung ist jedoch dieses Langzeit-Video-EEG-Monitoring. Die Patienten kriegen Oberflächen-EEG-Elektroden an Kopf etwas fester geklebt, als das im ambulanten Setting geschieht. Diese Elektroden müssen eine Woche dranbleiben, manchmal auch länger. Und dann versuchen wir in diesem geschützten Rahmen, stationären Rahmen, Anfälle ausnahmsweise mal zu provozieren. Durch ein schnelles Absetzen der anfallsuppressiven Medikation, durch andere Provokationsmethoden, Schlafentzug, manchmal auch Medikamentengabe. Ausnahmsweise wollen wir dann Anfälle sehen. Denn diese Anfallsmuster im Oberflächen-EEG sind sehr wichtig, um uns schon mal die erste Fokushypothese, so nennen wir das, zu ermöglichen. Wir wollen wissen, wo ist der epileptische Fokus bei der fokalen Epilepsie, die wir dann operieren wollen. Wenn wir sehen, dass das gut korreliert, gut korrespondiert zu einem Fokus, der sich auch im MRT abbildet, reicht uns diese räumliche Auflösung des Oberflächen-EEGs bereits. Wir brauchen für die Statistik idealerweise mehrere Anfälle, eher kleinere Anfälle. Wir wollen den Anfallsbeginn sehen, nicht diesen sekundär generalisierten Anfall. Deswegen steuern wir das mal ganz, ganz gezielt und balanciert mit der anfallsuppressiven Medikation. Und wenn das konkordant ist, können Patienten bereits nach so einem Oberflächen-Video-EEG-Monitoring beurteilt werden bezüglich dessen, ob sie gute Kandidaten für einen epilepsiechirurgischen Eingriff sind. Ein wichtiger Bestandteil der stationären Diagnostik ist auch eine neuropsychologische Untersuchung, die ist recht aufwendig. Da kann man sehen, ob Patienten neuropsychologische Ausfälle haben. Die können manchmal ganz subtil sein, die zu der Epilepsie, zu der Seite, zu der Lokalisation des Lappens passen. Auch das ist wichtig, denn manche Operationen sind damit verbunden, dass man bestimmte fürs Gedächtnis relevante Anteile des Gehirns auch operiert. Da muss man wissen, ob diese schon erkrankt sind, schon betroffen sind von der Epilepsie, ob Patienten was zu verlieren oder was zu gewinnen haben in puncto ihrer neuropsychologischen Funktion, sprich Gedächtnisleistung. In vielen Fällen jedoch reicht uns die räumliche Auflösung des Oberflächen-EEGs nicht aus. bedeutet, wir müssen in die Tiefe gehen, eine höhere räumliche Auflösung erreichen. Das Oberflächen-EEG muss uns aber schon Hinweise geben dafür, wo der Fokus zu vermuten ist, denn wir gehen dann zu einer Phase-2-Diagnostik mit einem invasiven EEG.
Ja, Herr Dr. Scheibe, welche Methoden der invasiven Diagnostik gibt es denn überhaupt und wie werden die dann auch durchgeführt? Gibt es da auch Risiken, die damit verbunden sind und wie ist da der stationäre Ablauf?
Also wie Herr Dr. Hirsch schon gesagt hat, ist, wenn man mit dem Oberflächen-EEG nicht weiterkommt, die Möglichkeit, näher dran zu kommen, also quasi den Schädelknochen, der ja die Ableitung stört, zu überbrücken, indem man Elektroden entweder an die Hirnoberfläche bringt oder sogar ins Hirngewebe hinein. Das sind zwei verschiedene Techniken, die es da gibt. Das läuft so ab, dass man erst eine Hypothese haben muss, also quasi eine Vermutung, wo es herkommen könnte, weil man kann nicht das gesamte Gehirn mit Elektroden jetzt abdecken, um einen möglichen Anfallsursprung zu finden, sondern man muss sagen, zum Beispiel Schläfenlappen auf der linken Seite ist ein Verdachtsgebiet, das wir näher abdecken wollen, und dann wird ein Plan entworfen, wie man zum Beispiel diese Elektroden dort platziert. Man hat früher häufiger Oberflächenelektroden angelegt, das bedeutet, man macht eine Schädeleröffnung, also man muss eine richtige Operation machen mit Vollnarkose. Es wird im Operationssaal dann diese Elektrode unter die Hirnhaut gebracht, auf die Hirnoberfläche gelegt, und dann wird der Patient oder die Patientin kommen dann mit diesen gelegten Elektroden wieder zurück auf die Epilepsie-Überwachungsstation. Auch dann wird dieses Video-EEG weitergeführt, nur natürlich mit diesen Elektroden, die auf der Hirnoberfläche liegen. Das Gleiche kann man auch machen mit Elektroden, die man über kleine Löcher, die man auch in den Schädel bohren muss, werden kleine Elektroden vorgeschoben nach einer genau berechneten Methode, dass man genau den Zielpunkt und auch den Verlauf der Elektrode vorher bestimmt. Dazu braucht man auch wieder diese MRT-Diagnostik, die man dann zur Planung benutzt, um diese Elektroden zu platzieren. Das sind sogenannte Tiefenelektroden, die auf dem sogenannten stereotaktischen Weg platziert werden. Das können dann auch mehrere sein, teilweise sogar auf beiden Seiten. Also zum Beispiel hat man auch die Möglichkeit, beide Schläfenlappen in einem sozusagen Aufenthalt abzuklären, wenn man nicht genau weiß, ob die Anfälle jetzt von rechts oder von links kommen. Manchmal geht das so schnell, dass man das an den Oberflächen-EEG nicht sagen kann. Und deswegen braucht man diese Tiefenelektroden. Und dann wird ein sogenanntes Stereo-EEG angelegt. Die Risiken sind für beide Methoden ähnlich. Die für diese Oberflächenelektroden, die sogenannten subduralen Elektroden, das sind dann so Gitterelektroden, englisch Grid, deswegen heißen die Grid-Elektroden. Da ist das Risiko einer Einblutung etwas höher, weil natürlich diese Elektrode etwas größer ist und diese Fläche zwischen Hirnhaut und Hirnoberfläche ist ja normalerweise, da ist nichts, und das ist ja ein Fremdkörper, deswegen neigt es dazu, dass es dort einblutet. Also das kann schon in so 10% der Fälle zu Blutungen kommen, die dann eine beschleunigte Entfernung dieser Elektrode nötig machen. Allerdings gelingt es meistens trotzdem in der Zeit, die man dann hat, das geht ja meistens über mehrere Tage, genug Daten zu sammeln, um dann auch quasi in dem Rahmen der Entfernung dieser Elektrode mit der Blutung dann auch die epilepsiechirurgische Operation durchführen zu können. Also man macht das dann nicht umsonst. Ja. Und das Risiko bei diesen tiefen Elektroden, dass es dort zu einer Blutung kommt, das ist wirklich sehr gering. Das ist, glaube ich, unter 1%, soweit ich weiß. Ja.
Gibt es denn besondere Herausforderungen in der Interpretation der Ergebnisse und wie kommt es zu einem einheitlichen Beschluss am Ende?
Ja, die Herausforderung liegt natürlich daran, dass man einen Herd, den Herd, wo die Epilepsie herkommt, definieren möchte, gleichzeitig aber auch natürlich dem Chirurgen einen Plan mitgibt, welches Hirnareal soll operativ entfernt werden, damit die Chance auf Anfallsfreiheit möglichst groß ist, aber natürlich andersrum, möglichst keine neurologischen Ausfallserscheinungen auftreten. Und da den richtigen Weg zu finden, das ist die Schwierigkeit häufig, wie ausgedehnt wird die Resektion bei nicht so ganz eindeutigen Befunden, wie der Dr. Hirsch am Anfang gesagt hat, dass man eine eindeutige Läsion im Kernspin hat, die umschrieben ist. Da kann man dann sagen, gut, wenn ich das entferne, dann ist die Chance sehr gut. Aber manchmal ist diese, zum Beispiel gibt es so Fehlbildungen, die nennt man Dysplasien, die sind manchmal sehr ausgedehnt, gerade bei Kindern. Da muss man dann irgendwo aufhören und sagen, wir können nicht alles, was im Kernspin verändert ist, entfernen oder auch was jetzt noch leichte Auffälligkeiten zeigt, sondern man muss sich dann darauf konzentrieren, was ist das wahrscheinlichste Gebiet, wenn wir das entfernen, dass wir dann eine gute Chance auf Anfallsfreiheit haben. Also praktisch das Abwägen zwischen der möglichen Operation und den damit verbundenen Risiken und der Chance auf Anfallsfreiheit. Das ist meiner Meinung nach die Schwierigkeit.
Herr Dr. Hirsch, haben Sie da noch was hinzuzufügen?
Ja, die Interpretation dieser EEG-Ergebnisse aus einem invasiven EEG, sei es Stereo-EEG mit den tiefen Elektroden in bestimmten Hirnstrukturen oder der Krit-Elektrode, die an der Hirnoberfläche liegt, die erfordert sehr viel Expertise, sehr viel Erfahrung. Wir haben an unserem Zentrum eine über 20-jährige Erfahrung mit sehr erfahrenen Kollegen, die das analysieren. Die Datenanalyse ist sehr langwierig und man muss berücksichtigen, dass wir da so einen Tunnelblick haben. Wir haben zwar eine höhere räumliche Auflösung mit diesen invasiven Elektroden. Parallel läuft noch die Registrierung aus den Oberflächen EEG. Aber wir sind sehr nah dran am Fokus, haben dann nur einen Tunnelblick. Und es gibt sehr verschiedene, unterschiedliche Konstellationen, wo wir zum Beispiel vermuten, dass eine Epilepsie von beiden Seiten herkommen könnte. Da muss man sehen, ob es eine zeitliche Führung gibt aus dem einen Schläfenlappen gegenüber dem anderen, weil die epileptische Aktivität manchmal dazu neigt, sich sehr schnell auf die Gegenseite oder aufs ganze Gehirn auszubreiten. Und da muss man teilweise wirklich nur kurze, sekundenlange zeitliche Vorläufe epileptischer Aktivität in einem Gehirnareal festlegen, um dann zu bestimmen, dass es wirklich der Fokus ist, von dem aus die ganze epileptische Aktivität generiert und das gesamte Gehirn erfasst im Verlauf. Das ist herausfordernd, das ist schwierig, da muss man abwägen, interpretieren, die Daten in der Gesamtschau sehen mit, nicht nur das EEG ist uns wichtig, wir machen ja auch parallel immer ein Video dazu. Deswegen nennt sich das Video-EEG-Monitoring. Das heißt, wir sehen, was die Patienten an klinischen Anfallssymptomen haben, während sich die epileptische Aktivität anfängt, irgendwo zu entwickeln. Und das korrelieren wir mit dem EEG und auch mit dem MRT-Befund. Manchmal sieht man im MRT schon einen Fokus, ist sich aber nicht ganz sicher, dass das der einzige Fokus ist oder der führende Fokus. Alle Bausteine, alle Komponenten kommen dann mit rein in die finale Interpretation der Ergebnisse. Was eine Herausforderung ist, oft darstellt und was auch der häufigste Grund ist, dafür diese Krit-Elektrode, diese Gitter-Elektrode direkt aufs Gehirn zu legen, was etwas komplikationsträchtiger sein kann, wie Dr. Schreive gerade erzählt hat, als diese Stereo-EEG, wo man nur mit kleinen Bohrlöchern bestimmte Zielstrukturen anvisiert. Die Indikation für diese Gitterelektrode ist oft ein sogenanntes Mapping. Wir wollen Hirnfunktionen, meistens die Sprachfunktion oder die motorische Funktion gleichzeitig mappen. Gemeint ist damit, wir können durch elektrische Störimpulse feststellen, während ein Patient zum Beispiel spricht, ob in diesem Areal, wo die Elektrode gerade drauf liegt und über der Elektrode, die gerade stimuliert wird, ob da Sprachfunktion repräsentiert ist oder motorische Funktion. Das brauchen wir bei Patienten, bei denen wir den epileptischen Fokus in unmittelbarer Nähe zu solchen unverzichtbaren Hirnregionen vermuten. Wir nennen das eloquente Areale, das ist zum Beispiel das primäre Sprachzentrum, Broca oder Wernicke Areal, entweder im Frontallappen oder Temporallappen, Schläfenlappen repräsentiert. Diese Areale darf man auf keinen Fall schädigen durch einen epilepsiechirurgischen Eingriff. Wenn wir also einen Fokus, eine Läsion in der Nähe davon sehen oder auch bei Patienten, bei denen wir nichts sehen, kein Fokus im MRT, wir trotzdem vermuten in der Nähe einer solchen unverzichtbaren eloquenten Region, da müssen wir mit einer sehr hohen räumlichen Auflösung gucken, ob sich der epileptische Fokus überlappt mit der Sprachfunktion oder der motorischen Funktion. Das ist eine große Herausforderung, aber dafür gibt es auch Standards und das können wir auch gut. In dem Fall unserer Patientin, die wir vorne besprochen haben, war das zum Beispiel unverzichtbar. Sie brauchte ein Elektrodengitter über ihren linken Frontallappen. Denn dort, wo wir das primäre Augenzentrum vermuten, welches zu den ersten Symptomen führte, die Patientin hatte ja so eine unwillkürliche Augen- und später Kopfwendung zur rechten Seite, in der Nähe anatomisch gelegen, ist auch das primäre Sprachzentrum, das Broca-Sprachzentrum. Wir haben bei dieser Patientin gesehen, dass ihre erste Symptomatik nicht eine Sprachstörung ist. Wenn das der Fall wäre, würde es schon es uns vermuten lassen, dass vielleicht der Fokus mit dem Sprachzentrum überlappt. Wir haben aber gesehen, dass bei ihr die Augen zuerst nach rechts gewandert sind. Und so hatten wir eine Fokushypothese, dass der epileptische Fokus im MRT nicht sichtbar ist, aber dass wir den im invasiven EEG in der Nähe der Sprachregion sehen. Und deswegen hat diese Patientin so eine Grid-Elektrode bekommen. Wir konnten bei dieser Patientin auch über zwei Kontakten ganz umschrieben diese epileptische Aktivität sehen und entsprechend dieses Areal durch den Neurochirurgen rausnehmen lassen. In dem Fall, wenn man einen Fokus rausnimmt, den man davor im MRT nicht gesehen hat, also keine Läsion, nennt sich diese Operation Topektomie. Also wir haben einen Teil des Gehirns entfernt, welches keinen Fokus im MRT zeigte, nur elektrophysiologisch, also im invasiven EEG, aktiv gewesen ist.
Herr Dr. Scheibe, welche Therapieoptionen gibt es neben der Topektomie denn noch?
Also diese Topektomie oder Lasernektomie von Läsion, also dass eine sichtbare Störung zu sehen ist im Kernspin, ist dann eine Läsion, die unterschiedliche Ursachen haben kann. Gibt es auch standardisierte Eingriffe, die eine gewisse sozusagen Ausdehnung haben. Zum Beispiel ist die häufigste Epilepsie, die wir operieren, eigentlich die Schläfenlappenepilepsie, also Temporallappen ist betroffen. Und da gibt es zum einen eine Teilresektion des Schläfenlappens, eine sogenannte Zweidrittelresektion. Da werden dann einige Zentimeter des Schläfenlappens entfernt nach standardisierten Maßen. Und eine weitere Struktur, die regelmäßig sehr häufig an der Epilepsieentstehung beteiligt ist, ist der Hippocampus oder auch die Amygdala, also der Mandelkern und der Hippocampus, die auch im Schläfenlappen liegen, etwas weiter in der Tiefe. Und da gibt es entweder die Möglichkeit, diesen Hippocampus mit dem Schläfenlappen zusammen zu entfernen oder aber auch nur den Hippocampus mit der Amygdala, also selektiv zu entfernen. Das bedeutet, das ist eine selektive Amygdalo-Hippocampektomie. Das ist dann ein Eingriff, der relativ umschrieben stattfindet und möglichst das umgebende Hirngewebe schonen soll. Da brauchen wir natürlich vorher die Hypothese der Epileptologen, die in einer gemeinsamen Fallkonferenz, wo diese Fälle ausführlich dargestellt werden, dann gemeinsam mit den verschiedenen Epileptologen, aber auch die Epilepsiechirurgen sind dabei und der radiologische Befund wird besprochen und auch die Neuropsychologen sind beteiligt und alle zusammen besprechen dann diese Fälle, wo dann nachher die Hypothese aufgestellt wird, wenn man bei diesem Patienten jetzt zum Beispiel diese Zweidrittel Temporallappenresektion macht, das ist der Eingriff, der die beste Chance auf Anfallsfreiheit birgt. Dann gibt es weiterhin die sogenannten extratemporalen Epilepsien, die meistens auch dann etwas ausgedehnter sind. Da ist dann neben dieser Topektomie, wo man den umschriebenen Herd entfernt, auch die Entfernung eines gesamten oder eines großen Teils eines Hirnlappens, zum Beispiel des Frontallappens, eine sogenannte anatomische Frontallappenresektion oder auch mehrere Lappen, Multilobektomie nennt sich das dann. Da werden dann größere Areale des Hirns entfernt, soweit das möglich ist. Dieser Eingriff wird häufig bei Kindern durchgeführt, weil dort halt diese Veränderungen ausgedehnt sind und die auch noch die Möglichkeit haben, gewisse Ausfallserscheinungen, zum Beispiel wenn das Sprachzentrum da teilweise beteiligt ist, zu kompensieren. Wenn die noch sehr klein sind, dann können die anderen Hirnareale diese Funktion übernehmen, sodass es also bei den Kindern möglich ist, diese Operationen durchzuführen. Wenn man jetzt keine eindeutige Hypothese hat, aber trotzdem eine schwere Epilepsie, da gibt es manchmal auch die gesamte Hirnhälfte, die beteiligt ist, zum Beispiel bei einer Durchblutungsstörung, also eine Art Schlaganfall schon bei der Geburt oder während der Geburt ist eine mögliche Ursache oder auch eine Hirnentzündung einer Hirnhälfte. Solche möglichen Ursachen gibt es. Da kann es erfolgreich sein, dass man die Hirnhälfte quasi von der anderen abtrennt, eine sogenannte Hemisphärotomie, also die Hirnhälfte, Hemisphäre, wird von anderen abgetrennt. Das ist auch natürlich ein möglicher Eingriff, der machbar ist. Gewisse neurologische Ausfälle können resultieren, wie zum Beispiel eine Halbseitenlähmung, aber da dieser Funktionsausfall meistens schon vorher da war, ist die zusätzliche Verschlechterung, die eintritt durch diese Operation, meist gar nicht so ausgeprägt und die Schwere der Epilepsie rechtfertigt dann den Eingriff trotzdem. Eine andere Möglichkeit, etwas kleinerer Art, praktisch die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften zu unterbrechen, ist, wenn man den sogenannten Balken durchtrennt, das sogenannte Corpus callosum, wo die meisten Fasern zwischen den beiden Hirnhälften hin und her ziehen. Das ist eine sogenannte Callosotomie. Das wird zum Beispiel gemacht, wenn Patienten schwere Anfälle haben mit Stürzen, wo sie sich selber verletzen können, weil man mit diesem Eingriff kann man meistens keine Anfallsfreiheit erreichen, aber eine Reduktion der Anfallsschwere, was häufig dann auch schon eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität dieser Patienten dann auch bedingt. Dann, wenn man jetzt auch diese Eingriffe nicht machen kann, sondern es gibt generalisierte Epilepsien, die schwer sind, wo man sagt, man versucht irgendwie die Anfallsschwere zu reduzieren, gibt es noch sogenannte modulierende Verfahren, wie zum Beispiel eine Vagusnervstimulation. Da wird dann der Vagusnerv, das ist einer der Hirnnerven, der das parasympathische Nervensystem sozusagen aktiviert. Da wird dann am Hals dieser Nerv dargestellt und da wird eine Elektrode angelegt über einen Generator, der wie ein Herzschrittmacher dann im Bereich der Brust implantiert wird. Und dann kann man diesen über Stimulation dieses Nerven rück sozusagen die Leitung nach, also retrograd, also praktisch nicht zum Körper, sondern zum Hirn läuft dann diese Stimulation und die wirkt beruhigend auf das Gehirn, hat man rausgefunden. Wie es genau funktioniert, weiß man noch gar nicht. Aber man kann in vielen Fällen eine Anfallsreduktion, also Verminderung der Anfälle erreichen, in Einzelfällen sogar Anfallsfreiheit. Haben wir auch 2-3 Patienten, wo das geklappt hat. Aber so im Schnitt schafft man 50% der Anfälle zu reduzieren, was häufig diesen Eingriff dann auch schon rechtfertigt. Und man kann dann von außen nachher diesen Generator auch verstellen, in der Stärke und in der Dauer der Stimulation, und dann die optimale Einstellung für jeden Patienten zu erreichen und dann auch die Nebenwirkungen zu minimieren.
Herr Dr. Scheibe, wie läuft denn eine OP normalerweise ab und was sind die Risiken dabei? Wann ist der Patient, die Patientin dann auch wieder fit?
Also wenn entweder gleich schon nach dem Phase 1 Abklärung stationär, also nur mit Oberflächen-Video-EEG, oder aber auch nach der invasiven Diagnostik, wenn dann eine entsprechende Empfehlung zur Operation mit den Patienten besprochen wurde. Die haben ja dann häufig, dann erfolgten ausführliche Gespräche mit denen. Wie sind die Risiken? Was ist der Nutzen? Die Patienten sind ja sehr häufig, haben diese schon viele Jahre die Epilepsie und auch die Anfälle. Und dann kann man mit denen auch sehr gut das diskutieren. Und wenn es dann zu einer Operation kommt und die haben sich dazu entschieden, was häufig auch erst viele Wochen nach dieser Diagnostik stattfindet, dann kommen sie nochmal extra stationär, werden dann bei uns in der Neurochirurgie aufgenommen, kommen am Tag vor der Operation, dann finden die Aufklärungsgespräche statt, also sowohl für den chirurgischen Eingriff als auch für die Narkose, weil der Eingriff wird ja in Vollnarkose stattfinden. Am nächsten Tag ist dann die Operation in Vollnarkose, dann wird entsprechend jetzt als Beispiel eine Topektomie zum Beispiel im Schläfenlappen mal genommen. Dann wird entsprechend nach dem Hautschnitt wird eine Schädeleröffnung durchgeführt. Man muss ja, um dorthin zu kommen, muss man den harten Schädelknochen richtig aufbohren und einen Knochendeckel aussägen. Dieser Deckel wird nachher wieder eingesetzt und wächst dann wieder an, also wie ein gebrochener Knochen, der wieder festwächst. Und dann darunter liegt dann die Hirnhaut, die wird aufgeschnitten und darunter liegt das Hirngewebe und dann hat man entsprechend den Plan, welcher Teil des Hirngewebes entfernt werden soll. Da hilft uns eine sogenannte Neuronavigation, die dann in Verbindung mit dem vorher gemachten MRT uns dann zeigt, welches Hirngebiet wir entfernen sollen. Das wird dann von uns durchgeführt. Entsprechend und wenn das sozusagen dieses Hirngewebe entfernt ist, wird die Hirnhaut wieder verschlossen nach entsprechender sorgfältiger Blutstillung, dann wird der Schädelknochen wieder eingesetzt, die Wunde wird wieder verschlossen und dann kommen die Patienten nach Beenden der Narkose in der Regel am gleichen Tag schon wieder zurück auf die Normalstation, also auf ihr Bett quasi, wo sie vorher waren und bleiben dann in der Regel etwa eine Woche, vielleicht auch mal bis 10 Tage, je nachdem, wie die Erholung erfolgt, nach so einer Operation noch stationär und werden dann entlassen. Die Risiken sind hauptsächlich natürlich durch die Lage des Epilepsieherdes gegeben, also Schläfenlappen zum Beispiel, da gibt es dann so Risiken wie, wenn es auf der Sprach also auf der Seite, wo die Sprache sich befindet, die sogenannte sprachdominante Seite, dann gibt es das Risiko einer Sprachstörung. Wenn man sich in der Nähe von der Motorik befindet, gibt es eher das Risiko einer Lähmung oder auch wenn die Sehbahn beteiligt ist, eines Gesichtsfeldausfalles. Generell natürlich bei jeder Hirnoperation gibt es das Risiko einer Blutung oder einer Nachblutung oder auch einer Wundinfektion, wobei diese Risiken eigentlich sehr selten sind. Insgesamt hängt es also stark davon ab, welches Hirnareal operiert wird, wo der Schwerpunkt der Risiken liegt. Im Schnitt sind schwerwiegende Ausfallserscheinungen in weniger als 2-3% der Fälle zu befürchten. Und auch leichtere Ausfälle sind sicherlich seltener als 5-6%. Also im Schnitt ist eine Operation mit vertretbarem Risiko sehr gut möglich. Wann ist der Patient wieder fit? In der Regel, wenn das gut läuft, keine Komplikationen auftritt, wird der Hautverschluss, das sind meistens Klammern, die werden nach etwa 10-12 Tagen entfernt. Und man kann sagen, nach 2-3 Wochen dürfen diese Patienten eigentlich alles wieder machen und richtig leistungsfähig sind sie in der Regel 2-3 Monate später. Also das ist schon ein Prozess, der ein bisschen dauert. Aber wie gesagt, größere Einschränkungen gibt es eigentlich nicht.
Merkt man denn eigentlich, dass einem ein Stück Gehirn fehlt, wenn man so einen Eingriff hat? Also wenn tatsächlich ein Stück herausgenommen werden muss, herausoperiert werden muss, spürt man das? Merkt man das? Fällt einem das auf?
Zunächst also, was ich sagen kann, nach den Operationen, ist es eigentlich eher, wenn ein Ausfall da ist, das wird natürlich gemerkt. Es gibt zum Beispiel Eingriffe, wo die Patienten vorher wissen, der epileptogene Herd liegt in der Nähe der Sehbahn und wenn ich das operiere, gibt es eine gewisse Einschränkung des Gesichtsfeldes, das nehmen die aber in Kauf, das wird denen vorher gesagt, das ist ein sogenanntes kalkuliertes Risiko, weil natürlich die Restsehfähigkeit ist noch erhalten, das wird im Alltag in den meisten Fällen gar nicht so störend empfunden. Und das merken die natürlich, aber dass jetzt wirklich Hirngewebe fehlt, eher nicht. Manchmal kommt es bei im Bereich des Stirnhirns, also Frontallappen oder auch Schläfenlappen, wenn dort entfernt wird, gibt es Veränderungen der Gefühlslage. Das wird häufig von den Patienten dann schon indirekt gemerkt, also zum Beispiel vermehrte Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, solche Dinge, das wird dann auch im Rahmen dieser neuropsychologischen Untersuchungen genauer dargestellt. Das merken die Patienten schon. Manchmal wird es aber auch von den Patienten selber nicht gemerkt, sondern von den Bekannten und Verwandten. Aber das ist nicht so ausgeprägt und kann sich auch im Laufe der Zeit wieder normalisieren.
Ja, das ist natürlich immer so eine Abwägung, Risiko-Nutzen-Abwägung. Und was legt man in die Waagschale? Die Chance auf Anfallsfreiheit, Besserung und dann das Risiko neurologischer Defizite. Wir haben es ganz oft überwiegend bei der Epilepsiechirurgie mit sonst eigentlich ziemlich intakten Patienten zu tun. Das sind keine Patienten, die einen bösartigen Hirntumor mit einer eh schlechten Prognose haben, sondern das sind Patienten, die ein ganzes Leben noch vor sich haben. Da muss man sehr genau abwägen, ob so die Herausnahme eines Teils des Gehirns bemerkt wird. Und wie ich es anhand unserer Patientin schon illustriert habe, spielen da verschiedene Abwägungen eine Rolle. Sprache ist zum Beispiel ein sehr, sehr kritischer Punkt. Was nützt einem die Anfallsfreiheit, wenn man überhaupt nicht mehr sprechen kann, eine schwere Behinderung hat durch eine Aphasie oder durch eine schwerwiegende Einschränkung der Motorik? Wie Dr. Scheibe das schon gerade gesagt hat, ist die Sehbahn oft im OP-Weg bei einer Schläfenlappenteilresektion. Aber auch da wissen wir, dass man überwiegend nur solche Gesichtsfelddefekte hat als Residuen, die im Alltag gar nicht bemerkt werden, die nur den oberen Quadranten betreffen. Und das ist dann auch zum Beispiel vereinbar mit der Fahreignung für Pkw. Wenn man eine komplette Schädigung der Sehbahn hätte, eine sogenannte Hemianopsie, zu einer Seite hätte, wo das Gesichtsfeld auf beiden Augen komplett eingeschränkt ist, darf man nicht mehr Auto fahren. Das ist zwar anfallsfrei, hat aber schon eine Gesichtsfeldeinschränkung, die problematisch ist, die man auch merkt unter Umständen und die mit der Fahreignung für Pkw nicht vereinbar ist. Zumeist haben wir recht subtile neurologische Defizite oder auch subtile neuropsychologische Defizite, die die Patienten selbst nur wenig bis gar nicht bemerken, die manchmal objektivierbar sind in solchen gezielten neuropsychologischen Tests. Also da findet eine sehr eingehende Beratung und Abwägung statt, welche Risiken prognostizierbar sind, welche Worst-Case-Szenarien es gibt und Best-Case-Szenarien. Das wägen wir mit dem Patienten und in gemeinsamen Fallkonferenz mit den Neurochirurgen, Psychologen und Epileptologen ab. Und dann soll der Patient eine gut informierte Entscheidung treffen auf der Grundlage dieser Daten. Aber in aller Regel ist das so, dass ich betreue sehr viele Patienten, die kommen nach Jahren, nach 10 Jahren zu mir rein oder kurzfristig, langfristige Verläufe. Und man sieht es ihnen nicht an, die Patienten merken subjektiv auch nicht, dass sie an irgendeiner Funktion verloren haben. Die waren vor dem epilepsiechirurgischen Eingriff intakt und bleiben es idealerweise nach dem epilepsiechirurgischen Eingriff auch, dass man von außen nichts bemerkt und auch subjektiv idealerweise gar keine neurologischen Ausfälle bemerkt.
Herr Dr. Hirsch, was ist denn eigentlich aus der Patientin geworden, über die wir am Anfang gesprochen haben? Wie ging es ihr unmittelbar nach der OP? Wie ging es dann weiter? Und wie sieht auch der Langzeitverlauf aus?
Ja, unsere Patientin war eine herausfordernde Patientin, weil sie keinen Fokus im MRT hatte und sie hatte diese Maximalvariante der invasiven Diagnostik mit der Gitterelektrode. Eine junge 20-jährige Frau mit hohem Leidensdruck, vielen generalisierten Anfällen pro Monat, pro Woche, mit vielen Stürzen. Sie war trotzdem, muss man sagen, wichtig zu wissen, neuropsychologisch, kognitiv, also vom Gedächtnis her, komplett intakt, hat ein gutes Abitur gemacht und befand sich im ersten Semester des Studiums des Ingenieurwesens, trotz der sehr aktiven Erkrankung. Wir haben viele solcher Patienten, die auch völlig intakt sind und eigentlich ein ganz normales Leben führen können und es wollen. Nur die Epilepsie ärgert sie unheimlich und schränkt die Selbstständigkeit ein. Deswegen ist es jetzt natürlich wichtig zu wissen, wie solche komplexen, herausfordernden Fälle sich im Langzeitverlauf so machen. Bei dieser Patientin haben wir mittlerweile eine 10-jährige Nachbeobachtungszeit. Sie wurde vor über 10 Jahren bei uns abgeklärt und operiert. Der unmittelbare postoperative Verlauf war so, dass wir etwas Sorge hatten. Denn wie ich vorhin schon erwähnt habe, waren wir im linken Frontallappen, wo das Sprachzentrum lokalisiert ist. Wir haben das zwar elegant elektrophysiologisch abgegrenzt, dennoch hat sie direkt nach der Operation nicht mit uns sprechen können. Obwohl wir sicher waren anatomisch, wir haben das Sprachzentrum nicht angerührt. Das hat sich zum Glück binnen weniger Tage bis Wochen komplett gelegt. Denn es war keine sogenannte Aphasie durch eine Beteiligung des primären Sprachzentrums, sondern das war eine vorübergehende Störung durch eine Schwellung, eine sogenannte Sprechapraxie, also eher Schwierigkeit, die Sprache, die Worte zu produzieren und keine echte Störung des Broca Sprachareals. Das war also im kurzfristigen Verlauf etwas schwierig, etwas kritisch, aber so wie auch von uns erwartet, haben wir ihr keine dauerhafte Sprachstörung damit produziert durch den epilepsiechirurgischen Eingriff. Dann der epileptologische Verlauf, also wie war die Anfallskontrolle, darum geht's ja. Hat sich das gelohnt, diese Risiken einzugehen? Wie war die Risiko-Nutzen-Abwägung? Die war natürlich positiv. Wir konnten ihr schon sagen, sie hat eine gute Chance auf eine deutlich gebesserte Anfallskontrolle bis zur Anfallsfreiheit, aber mit der Einschränkung, dass solche Patienten wie Sie, die keinen klaren Fokus im MRT haben, tendenziell eine etwas ungünstigere Prognose haben. Wenn sie dann einen klaren, gutartigen Tumor oder eine andere Läsion gehabt hätte, hätten wir gesagt, sie hat eine Chance von 70% geheilt zu werden. Nie 100%. 70% ist die Chance einer Heilung durch epilepsiechirurgischen Eingriff bei der bestmöglichen klinischen Gesamtkonstellation. Die hatte sie nicht. Bei Patienten, die keine Läsion haben im MRT des Kopfes, ist die Chance auf Heilung, in Anführungsstrichen, bei 50% angesiedelt, also 50-50. Trotzdem bedeutet das nicht, dass die Patienten, die keine komplette Anfallsfreiheit haben, Therapieversager sind. Die können sich entscheidend bessern, obgleich die Epilepsie nicht ganz operiert werden konnte. Trotzdem kann man die Medikation in vielen Fällen reduzieren und eine Anfallsfreiheit nach der Operation erreichen mit Medikation. Also das kann sich mehr oder weniger stark bessern, obwohl keine komplette Anfallsfreiheit erreicht wurde. Jetzt konkret unsere Patientin. Die Sprache war wieder gut nach wenigen Wochen und sie blieb anfallsfrei. Sie blieb über Monate, 1 Jahr, 2 Jahre anfallsfrei. Dann gab es ein Ereignis, was sie nicht ganz gut einschätzen konnte. Sie hat ihre Medikamente, sie wurde nachlässiger mit der Medikation, weil sie sich da schon in Sicherheit wähnte und einen sehr guten Effekt von der OP hatte. Einmal hat sie es auf einem weggelassen, 2-3 Tage vergessen oder einfach nicht eingenommen. dazu raten wir nicht. Und da gab es ein Ereignis, was anfallsverdächtig war. Die Medikation wurde wieder eingenommen und dann, wie von uns empfohlen, erst schrittweise ganz langsam über Monate reduziert. Sie kam von einer Dreifach-Kombinationstherapie, konnten wir sie auf eine Zweifach-Kombinationstherapie und im Verlauf auf eine Monotherapie, also mit nur einem Medikament runterdosieren, die Medikation stark vereinfachen. Optional können wir die Medikamente bei vielen Patienten komplett absetzen. Diesen Weg gehen wir mit unseren Patienten, wenn Patienten das wollen. Aber das Sicherheitsbedürfnis und die individuelle Lebenssituation, die können es auch erforderlich machen oder wünschenswert, dass man doch noch niedrig dosiert ein Medikament gegen Epilepsie beibehält. So ist es in dem Fall dieser Patientin. Sie hat nur noch eine Monotherapie mit einem Medikament ganz niedrig dosiert, was immer noch wirksam sein kann in der Dosis. Wir wissen nicht, wir wollen in den nächsten Jahren das Medikament eventuell komplett ganz absetzen. Die Patientin ist jetzt aber Vollzeit berufstätig als radiologische Assistentin. Sie hat mittlerweile ein Kind, eine problemlose Schwangerschaft unter einer gut verträglichen Monotherapie gehabt. Der Langzeitverlauf ist somit sehr erfreulich. Wir gehen jetzt von einer kompletten Anfallsfreiheit aus, ohne neurologische Residuen, keine Sprachstörung. Und der epilepsie-chirurgische Eingriff hat es der Patientin ermöglicht, dass sie ein selbstbestimmtes und epilepsiefreies Leben führen kann. Ihre Lebensqualität ist natürlich entsprechend deutlich gebessert als vor der Operation. Davor war sie unselbstständig, wohnte zu Hause. Es gab immer Ängste vor Stürzen, vor Anfällen. Deshalb ist das ein insgesamt sehr erfreulicher Verlauf.
Ich danke Ihnen beiden sehr für die ganzen vielen Einblicke rund um das Thema Epilepsie-Chirurgie. Ich denke, wir haben hier jetzt deutlich mehr verstanden und konnten etwas Licht ins Dunkel bringen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank auch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.